Die DHV-News vom 22. März 2019. Mordblass Welt. Böse Cannabis-Lobby verdirbt unsere Patienten. Cannabis als Medizin. Anhörung im Bundestag. Herzlich willkommen bei den DHV-News. Zunächst mal, letzte Woche sind die News ausgefallen. Unser Videomann Max, den ihr da hinter der Kamera nicht seht, war krank letzte Woche und ich entschuldige mich demütigst bei euch, dass wir es nicht geregelt gekriegt haben, euch da über alle Kanäle zu informieren. Wir sind insgesamt ein bisschen schwach besetzt im Moment wegen Krankheit und Urlaub und so weiter. Da sind wir ein bisschen am Hangeln sozusagen, aber ja, jetzt sind wir wieder da und dafür wird diese Ausgabe, glaube ich, ein bisschen länger als sonst und vor allen Dingen die nächste ist dann die Ausgabe 200, Jubiläumsausgabe. Da werden wir euch am Ende der News noch einige Best-of-Schnipsel der vergangenen 200 Folgen liefern und hoffe, wir machen euren Frust damit wieder ein bisschen gut. Also nochmal Entschuldigung an alle, die wir auf kalten Entzug geschickt haben letzte Woche. Wir haben auch noch zwei zusätzliche Videos im Köcher. Einmal meine Beiträge zur Anhörung letzten Mittwoch im Bundestag zu Cannabis als Medizin und ein Interview mit Nima Mofasat, dem drogenpolitischen Sprecher der Linksfraktion im Bundestag. Und damit vervollständigen wir unsere Reihe Politiker-Interviews. Zumindest alle Parteien, die mit uns reden, sozusagen, haben wir dann im Kasten. Zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo dann auch mal ein CDU-Mensch uns was Positives zu sagen hat. So, jetzt geht's aber mal los mit den News. Und gleich dann mit dem Unterhaltsamsten fange ich mal an. Unsere Unterhaltungsbeauftragte Marlene Mordler hat mal wieder geliefert und in der Zeitung Die Welt gab es eine tolle Überschrift, die ihr hier auch im Bild seht. Und ich muss jetzt leider mal ein bisschen aus dem Artikel zitieren, sonst funktioniert der Beitrag hier nicht. Schade, dass ich kein guter Stimmenimitator für Frau Mordler bin. Also los. Die Nachfrage nach Cannabis auf Rezept hat nach Ansicht der deutschen Drogenbeauftragten Marlene Mordler nicht nur rein medizinische Gründe. Uns ist vollkommen klar, dass es Druck von Patienten gibt, denen von Lobbyisten eingeredet wird, dass Cannabis immer die beste Medizin ist, sagte sie am Rande einer UN-Drogenkonferenz in Wien. Diese seit 2 Jahren in Deutschland erlaubten Arzneimittel seien für manche Patienten sinnvoll, aber nicht die erste Wahl, sagte die Drogenbeauftragte der Bundesregierung. Es gibt viele andere gut wirkende, besser wirkende Medikamente. Ja, so viel zu Frau Mordlers Zitat. Wir reiben uns mal wieder verblüfft die Augen und fragen uns, was meint sie damit? Den DHV hat Frau Mordler schon mehrfach auch als schädlich agierende Lobby bezeichnet. Und einige von euch haben dann auch auf Facebook in die Kommentare geschrieben, wir vom DHV wären ja gar keine Lobbyisten. Das stimmt nicht so ganz. Wir sind Lobbyisten. Wir vertreten eure Interessen durch politische Kontakte und durch Öffentlichkeitsarbeit. Und genau das ist Lobbyismus per Definition. Aber wir haben natürlich nie gesagt, dass Cannabis immer die beste Medizin ist. Wir reden Patienten auch nichts ein, sondern bemühen uns, Patienten objektiv mit Informationen zu versorgen. Und ansonsten ist eher umgekehrt. Patienten beeinflussen unsere Arbeit, das, was wir weitertragen, das, was für uns wichtige Themen sind, weil wir praktisch jeden Tag Kontakt zu Patienten haben, die uns ihre Erfahrungen berichten, welche Erfolge sie mit Cannabis haben oder auch nicht, welche Vorgänge sie erleben mit Ärzten und Krankenkassen und so weiter. Und die beeinflussen unsere Arbeit mehr als umgekehrt, würde ich jetzt mal so behaupten. Kann aber auch sein, dass Frau Mordler fiese Hedgefonds aus Nordamerika meint mit diesen Lobbyisten, die jetzt die Patienten verderben. Die hat sie nämlich auch schon mal als böse Cannabis-Lobby ausgemacht. Ich weiß nicht, ob sie weiß, was ein Hedgefonds ist, aber es geht jedenfalls da sicherlich irgendwie auch um die großen Cannabiskonzerne in Kanada. Nur beeinflussen die wirklich die Patienten? Also da hat auch jemand geschrieben, bei mir hat noch nie ein Cannabis-Lobbyist vor der Haustür gestanden und in Medien sind die jetzt auch nicht so präsent wie der DHV. Es handelt sich also wieder mal um kryptischen Mordlerismus. Man weiß nicht so genau, wen meint sie eigentlich mit dieser Lobby und welchen Vorgang eigentlich, welche Art von Information, welche Kanäle. Mir bleibt das wieder recht rätselhaft. Und es stimmt natürlich, dass Cannabis nicht immer die beste Medizin ist. Aber manchmal ist sie es eben schon. Hilft sie besser als Medizin und hat weniger Nebenwirkungen als die üblichen Pharmamedikamente. Auch das wissen wir von Patienten und nicht umgekehrt. Und wenn Mortler das nicht wahrhaben will, dann zeigt das nur, wie sehr sie selbst von Lobbyisten beeinflusst wird. Dazu gehören ja auch Ärzte, Krankenkassenvertreter, Apothekerverbände und so weiter, die eben auch zum Beispiel sagen, ja, Hanfblüten sind böse, nur Fertigarzneimittel sind gut. Und das scheint auch auf Frau Mortler abzufärben. Vor einigen Monaten hat sich Frau Mortler übrigens noch beschwert gehabt, dass in Teilen der Politik die Cannabis-Lobby mehr Einfluss hat als die Alkohol- und Tabak-Lobby. Also das hat sie ziemlich aufgeregt. Mag sein, dass das in Teilen der Politik so ist, aber bei Frau Mortler ist die Welt noch in Ordnung. Bleiben wir bei Cannabis als Medizin. Noch zweimal eigentlich. Das erste Thema ist, das Gesetz zu Cannabis als Medizin hat sich letzte Woche zum zweiten Mal gejährt. Seit März 2017, da ist das in Kraft getreten. Dazu haben wir eine Pressemitteilung rausgegeben, die findet ihr auf der DHV-Seite. Und ich erwähne das hier nur, um nochmal deutlich zu machen, mit welchen Themen wir in die ganze Debatte reingehen, mit welchen wir schon lange arbeiten, wo wir immer wieder den Finger in die Wunde legen. Und zum Beispiel letztens auch bei unserem parlamentarischen Abend im letzten Herbst genau das fokussiert haben und die Politiker damit angesprochen haben. Zunächst aber mal, ja, es gibt auch Erfolge durch dieses Gesetz. Da sind jetzt einige von euch, die jetzt wieder schreien und sagen, es ist alles Mist, ich habe mein Cannabis nicht bekommen und so weiter. Aber man muss eben schon auch anerkennen, dass sich die Zahl der Patienten, die jetzt legal Cannabis bekommen, verzehnfacht hat ungefähr. Wir rechnen jetzt so mit 50.000, 60.000 Patienten, inklusive Selbstzahlern allerdings auch, aber die eben legal jetzt unterwegs sind mit Cannabis als Medizin. Und vor der Gesetzesänderung waren das 1.000 Blütenpatienten, vielleicht noch 5.000, 6.000 andere, Dronabinol, Sativex und so. Verzehnfachung der Patientenzahl ist schon mal eine Hausnummer, das hat schon vielen Leuten weitergeholfen. Aber das Potenzial ist viel größer. Wir rechnen mit 800.000 Patienten ungefähr, denen mit Cannabis geholfen werden könnte. Und da gibt es eben diverse Probleme. Erstens, die Ärzte sind sehr zurückhaltend bei der Verschreibung. Viele Patienten sagen uns, sie finden keinen Arzt, der ihnen Cannabis überhaupt verschreiben will, der überhaupt bereit ist, mit ihnen drüber zu reden. Dann haben wir das Problem der Krankenkassen natürlich, die halt die Kostenerstattung ablehnen. Ungefähr ein Drittel der Anträge wird abgelehnt. Das ist halt auch ein Problem, wo ich gleich noch mal näher drauf eingehe. Dann haben wir die Lieferengpässe, die natürlich auch ein Riesenproblem sind. Wenn Patienten sich endlich mal durchgekämpft haben zum Rezept, dann in die Apotheke kommen und die Blüte, die da aufgeschrieben wurde, eben nicht da ist. Wir haben halt massive Lieferengpässe und die Apotheken sind mehr oder weniger leer, was Hanfblüten angeht. Da hängt zum Beispiel auch das Thema Eigenanbau dran. Das haben wir von Anfang an gesagt. Leute, warum kein Eigenanbau? Das geht in den USA auch, das geht in Kanada auch. Wäre auch eine finanzielle Entlastung für Krankenkassen oder die Patienten. Und es spricht eigentlich nichts dagegen. Und dazu kommt natürlich auch, dass der Anbau in Deutschland nicht in die Gänge kommt, dass immer noch keine Lizenz vergeben worden ist, jetzt nach 2 Jahren. Und andere Länder da viel schneller unterwegs sind, was eben auch wirtschaftspolitisch traurig ist für Deutschland, für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Und zuletzt die extrem hohen Apothekenpreise. Mit über 20 Euro pro Gramm sind wir da sehr hoch unterwegs im internationalen Vergleich. Und auch da muss eine Lösung her. Das sind die Themen, für die der DHV steht beim Thema Cannabis als Medizin. Und dann bleibe ich nochmal beim Thema, denn letzten Mittwoch war im Bundestag eine Anhörung zu Cannabis als Medizin. Frau Mortler war übrigens wie immer nicht dabei, weiß auch nicht, warum die da nie reinkommt. Sie hat scheinbar keinen Bedarf mehr, noch irgendwie was dazu zu lernen oder Experten zu hören, deren Meinung. Jedenfalls ging es um 4 Anträge zum Thema Cannabis als Medizin. 2 davon relativ ähnlich, von Linken und Grünen mit der Forderung, den Genehmigungsvorhalt durch die Krankenkassen abzuschaffen. Wie vorher schon gesagt, jetzt werden viele Anträge abgelehnt einfach. Obwohl das Gesetz eigentlich so ausgelegt war und so verkündet war, die Ärzte sollen die Therapiehoheit bekommen, die sollen entscheiden, ob jemand Cannabis bekommt oder nicht. Faktisch entscheiden jetzt aber die Krankenkassen darüber. Und wenn man Pech hat, gibt es eben kein Cannabis als Medizin. Besonders, wenn man sich eben selber nicht leisten kann. Dann gab es einen Antrag von der FDP, die den wirtschaftspolitischen Aspekt nach vorne gebracht hat und gesagt hat, ja, viel mehr Anbau, nicht nur so klein-klein und auch an den Export denken, eben auch wirtschaftspolitisch mitdenken, das ganze Thema. Und es gab einen Antrag der AfD, die haben vorgeschlagen, sämtliche Produkte einer Nutzen- und Preisbewertung zu unterziehen nach einem bestimmten Verfahren, das aber auch Arzneimittelstudien mit sich bringen würde, die wir eben nicht haben. Deswegen ist ja so ein spezielles Cannabis-Gesetz gemacht worden, weil es die üblichen Zulassungsstudien nicht gibt. Ist jetzt, führt jetzt zu weit auszuführen, warum nicht, aber dieser Antrag der AfD würde sofort bedeuten, dass praktisch sämtliche Arzneimittel vom Markt gefegt werden würden, sämtliche Blüten, sämtliche Extrakte und so weiter. Und dann würden fast 100% der Patienten sofort im Regen stehen. Dieser Antrag ist zum Glück kaum beachtet und diskutiert worden. Das wäre auch wirklich ein extremer Rückschritt. Allerdings muss man auch sagen, die Abschaffung des Genehmigungsvorbehalts wird auch kaum Chancen haben. Das hat man in der Diskussion jetzt schon gesehen. Die Bundesärztekammer ist sowieso immer dagegen. Komischerweise wollen die auch die Therapiehoheit nicht zurückhaben. Die freuen sich drüber, dass die Krankenkassen da bremsen. Die sind immer sehr konservativ bei dem Thema. Aber sogar die ACM und aufgeschlossene Ärzte haben auf die Gefahr hingewiesen, dass, wenn man den Genehmigungsvorbehalt aufhebt, die Ärzte noch weniger Cannabis verschreiben, weil sie dann Angst haben vor Regressansprüchen durch die Krankenkassen, wenn sie da irgendwas falsch machen. Davor schützt sie so ein bisschen diese Prüfung durch die Kassen, dass sie da dann nicht mit finanziellen Forderungen rechnen müssen. Insofern wird es wirklich schwierig, diese Forderungen durchzubringen, zumal eben von der Opposition, die werden ja sowieso gerne abgelehnt, Oppositionsanträge, vermutlich wird da nicht viel bei rumkommen. Kleiner Hinweis noch, ein Gesetzentwurf von Jens Spahn ist in dieser Anhörung nicht besprochen worden. Der hat nämlich auch ein Gesetz im Köcher, was zumindest ganz kleine Verbesserungen mit sich bringen würde, nämlich, dass man nicht jedes Mal einen neuen Antrag bei der Krankenkasse stellen muss, wenn man eine andere Sorte verschrieben kriegt, zum Beispiel, weil eine in der Apotheke nicht verfügbar ist. Da müssen die Patienten häufig jetzt noch jedes Mal mit jedem Rezept bei einer anderen Sorte extra wieder zur Krankenkasse. Das wird sich mit ein bisschen Glück demnächst ändern, aber das halt wirklich ganz kleinen Schrittchen. Insofern war für mich interessant, so ein bisschen zwischen den Zeilen zu lesen, wie ist die Stimmung insgesamt. Und für mich persönlich war halt interessant, dass ich von 4 Fraktionen gefragt worden bin. Also SPD, FDP, Linke, Grüne, die haben alle mir, dem DHV, eine Frage gestellt und wollten offensichtlich hören, was wir zu dieser ganzen Thematik zu sagen haben. Und ich bin Optimist und das ist für mich dann schon ein kleiner Hoffnungsschimmer, dass wir da vorwärts kommen, dass wir da immer mehr gehört werden und irgendwann uns dann vielleicht auch mal durchsetzen können bei diesen Themen. Ist auf jeden Fall wichtig, dass wir dabei sind, als eure Lobbyisten eure Themen damit einbringen können und die Sache vorantreiben können. Und ja, irgendwann schaffen wir das. Hier zeigen wir euch noch ein paar kleine Ausschnitte aus der ganzen Debatte als kleiner erster Eindruck.
Ich lehne den Wegfall des § 31 Absatz 6 SGB V ab, weil Cannabis an sich kein Arzneimittel als solches darstellt. § 31 Absatz 6 SGB V eröffnet in seinem zweiten Anstrich aber auch die Möglichkeit, wenn keine anderen therapeutischen Optionen vorliegen. Das ist nach wie vor weiter abzuprüfen, da wir im zweiten keine ausreichende Evidenz für die allgemeine Verwendung von Cannabis als Arzneimittel haben.
Ich möchte jetzt zuerst mal zur Terminologie sagen, wenn wir hier über Medizinalcannabis sprechen, hat das ein bisschen den Eindruck, als sprechen wir hier über ein Generikum mit überall gleichen Inhaltsstoffen. Das ist ja nicht der Fall. Wir reden hier von Cannabinoid-Medikamenten, die sehr ungleiche Inhaltsstoffe haben können. Wenn wir zum Beispiel darüber reden, dass es Cannabisblüten mit einem Prozentanteil von 12% CBD gibt, da haben wir ein anderes Medikament als eines, was 20% THC enthält. Das heißt also, es ist nicht sehr viel darüber geklärt worden, welche Wirkstoffe welche Eigenschaften haben.
Dann habe ich ihr eine, weil Indica-Sorten nicht verfügbar waren, eine sativa-lastige Sorte verschrieben. Sie hat dann 3 Tage später sich gemeldet, war ganz enttäuscht, dass es also nicht gewirkt hatte. Das ist eine Frage der Lieferproblematik. Da mittlerweile waren Indica-Sorten auch verfügbar. Ich habe ihr dann eine Indica-Sorte aufgeschrieben und damit kann sie sehr gut durchschlafen. Die Patientin kommt klar mit 0,1 bis 0,2 Gramm. Es gibt sicherlich Patienten, die 5 oder 10 Jahre Cannabis verwenden und dann mittlerweile eine Toleranz entwickelt haben und 2-3 Gramm benötigen. Das ist aber nicht das Normale. Die Patientin hat auch gesagt, also die 3-4 Gramm, die ich pro Monat brauche, kann ich auch selber bezahlen. Deswegen kommen übrigens in den Statistiken diese Patienten gar nicht vor.
Die Euro pro 1000 Versicherte beträgt in Bayern. Habt ihr das schon? Sorry, das habe ich nicht mitgekriegt.
Ich habe sehr viel geriatrische Patienten. Diese geriatrischen Patienten, multimorbide Patienten, haben oft einen sehr hohen Leidensdruck. Sie haben, was vor Gericht sehr schlecht nachweisbar ist, kaum eine schwere Erkrankung, die diesen Einsatz rechtfertigt. Aber der Leidensdruck ist immens. Diese Patienten benötigen, wenn es hochkommt, 3x5, 3x7 Tropfen. Das sind ungefähr 20 Milligramm. Wir haben hier einen extrem niedrigen Dosisbereich, wo alle Ängste, die hier diskutiert werden, eigentlich nicht zum Tragen kommen. Und vor diesem Hintergrund müsste man auf die Ausnahmegenehmigung im Niedrigdosisbereich verzichten. Aufwand für den Arzt steht in keinem Verhältnis.
Die Konventionen ermöglichen durchaus den Anbau und den Handel mit Cannabis, aber nur unter sehr engen Bedingungen.
Ja, so viel dazu als kurzer Ausschnitt, den ganzen Mitschnitt, den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung, wenn ihr euch alles geben wollt. Jetzt kommen wir ein bisschen weg vom Thema Cannabis als Medizin hin zu CBD, das Cannabinoid Cannabidiol, das zweitbekannteste und medizinisch wichtigste neben THC, erlebt ja gerade einen großen Hype. Es werden Blüten verkauft. In Deutschland meinen die Behörden, der Verkauf von Blüten wäre illegal. In einigen Nachbarländern boomt das. In Deutschland werden bisher relativ unbehelligt und unproblematisch Kosmetika mit CBD und Nahrungsergänzungsmittel mit CBD verkauft. Und das ist auch für die Konsumenten unproblematisch. Aber jetzt kommt ein neuer Player ins Spiel, nämlich die Novel Food Verordnung der EU. Wir haben schon vor einem Jahr ungefähr erste Hinweise bekommen, dass das Probleme geben könnte mit dieser Novel Food Verordnung und Thema CBD. Dann ist erstmal ein halbes Jahr gar nichts passiert. Und dann im Herbst, Winter letzten Jahres kam dann von Österreich, vom Ministerium, eine Direktive, die haben gesagt, also alle Hanflebensmittel werden jetzt verboten, weil das ist Novel Food, die sollen alle vom Markt. Interessanterweise, die Blüten als Rauchware waren davon nicht betroffen. Die dürfen in Österreich weiterhin verkauft werden, weil es eben kein Food ist, kein Nahrungsmittel. Die haben dafür Kosmetika mitgenannt, die aber eben auch nicht von der Novel Food Verordnung erfasst werden. Soweit so verwirrend erstmal. Aber es gab noch keine offiziellen Stellungnahmen von irgendwelchen deutschen Behörden dazu. Dann vor 2 Wochen ungefähr ist auf einer Seite der EU ein Absatz aufgetaucht, wo eben definiert wird, was alles zur Novel Food Verordnung dazugehört, was darunter fällt. Und da sind auf einmal Cannabinoide aufgetaucht. Und dann wurden alle zunehmend nervös. Und dann hat das ganze Thema auch medial Fahrt aufgenommen, unter anderem in Report Mainz in der ARD. Dazu zeigen wir euch auch noch mal einen kleinen Ausschnitt.
Ja, seitdem die Hanfpflanze ihr dunkles Image als Kifferdroge verloren hat, boomt das Geschäft. Etliche Arzneimittel basieren auf Cannabis und die Zahl der Zulassungsanträge steigt und steigt. Kein Wunder, dass jetzt auch die Wellnessindustrie mit Nahrungsergänzungsmitteln einsteigt, mit, sagen wir, abenteuerlichen Methoden. Monika Antes, Claudia Butter und Philipp Reichert berichten.
Eine Gesundheitsmesse in Wiesbaden. Hier boomt der Markt mit CBD. Die Verkäufer preisen die Produkte als wahre Wundermittel an. Wir fragen das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, BVL, was es von Cannabidiol hält. Die Antwort überrascht uns. CBD stehe im sogenannten Novel Food Katalog der EU. Das heißt, es gelte als neuartiges Lebensmittel und brauche deshalb eine spezielle Zulassung. Der Verkauf solcher Produkte ist demnach also illegal. Trotzdem wurden in den vergangenen 2 Jahren mindestens 90 Nahrungsergänzungsmittel mit CBD auf den Markt gebracht.
Herr Professor Gläske, wie bewerten Sie CBD in Nahrungsergänzungsmitteln? Cannabidiol ist offensichtlich nicht legal als Nahrungsergänzungsmittel im Markt, sondern es ist ein Novel Food, das heißt, es muss angemeldet werden, es ist ein neues Lebensmittel. Die Hersteller haben offensichtlich den Hype genutzt, um Cannabis, um diese cannabidiolhaltigen Lebensmittel oder Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt zu bringen. Da es aber illegal ist, haben die Länderüberwachungsbehörden nicht nur die Möglichkeit, sondern auch die Pflicht, diese Mittel eigentlich sofort zum Markt zu nehmen, um den Verbraucher zu schützen.
Ja. Dann war das Thema also in der Welt mit großer Medienaufmerksamkeit und jetzt diese Woche kam dann ein Statement vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Ich zitiere mal von deren Seite: Dem BVL ist derzeit keine Fallgestaltung bekannt, wonach Cannabidiol, CBD, in Lebensmitteln, also auch Nahrungsergänzungsmitteln, verkehrsfähig wäre. Das ist natürlich ein Riesenschlag möglicherweise für alle, die irgendwie mit CBD in Nahrungsmitteln, Nahrungsergänzungsmitteln Handel treiben, die bisher gedacht haben, das ist kein Problem und waren ja auch bisher völlig unbehelligt damit, solange es eben keine Blüten waren. Und das ist jetzt kein Gesetz, das ist halt eine Bundesbehörde, die kann jetzt nicht ein Gesetz mal eben so auf ihre Seite schreiben. Aber es ist schon ein Hinweis, dass vermutlich demnächst was passiert, dass da eingegriffen wird bei ersten Firmen, dass da Prozesse geben wird. Wir werden unsere Firmensponsoren darüber ausführlich informieren mit allem, was wir wissen, um uns da ein bisschen drauf vorzubereiten. Es gibt schon auch noch Möglichkeiten, dagegen vorzugehen. Es gibt Untersuchungen dazu, ob es wirklich ein Novel Food ist. Gibt es Gutachten und es geht letztendlich um die Frage, gab es Hanf und CBD in Lebensmitteln schon vor 1997? Das ist nämlich das Stichjahr sozusagen für die Frage, ist ein Food Novel oder nicht? Weil alles, was davor schon auf dem Markt gewesen ist, ist halt kein neues Essen sozusagen. Und alles, was danach gekommen ist, ist halt irgendwie neu auf dem europäischen Markt und muss erstmal ein Zulassungsverfahren durchlaufen. Jetzt gibt es aber Hinweise, dass es schon vor 97 Hanfprodukte, Lebensmittelprodukte gab auf dem europäischen Markt. Mal ganz abgesehen davon, dass Hanf den Menschen ja schon seit Jahrtausenden begleitet und auch immer schon Teil der Nahrung war. Insofern wird es ein interessanter Prozess. Aber wir müssen davon ausgehen, dass es solche Prozesse geben wird. Für Konsumenten übrigens ist das Ganze kein Problem. Das betrifft letztendlich die Novel Food Verordnung, nur Händler. Soweit unsere erste Einschätzung dazu. Wir sind am Recherchieren wie verrückt zu dem Thema und halten euch auf dem Laufenden. Insbesondere natürlich alle Händler, die bei uns im Boot sind sozusagen, kriegen da alles, was wir wissen. Jetzt kommen wir noch mal ein bisschen ins Regionale, nach Berlin. Da gab es ganz frisch einen Aufschlag gestern von den Grünen in Berlin. Die haben außerhalb der Koalition sozusagen, die sind ja hier in Rot-Rot-Grün mit SPD und Linken zusammen in der Koalition, machen da auch einiges, bringen Modellprojekt Cannabis voran und so. Und die haben jetzt noch gesagt, wir wollen eine Wirtschaftsförderung Cannabisbranche in Berlin. Es gibt ja immer kommunale Unternehmen, die extra dafür gegründet werden von den Städten, um bestimmte Branchen zu fördern. Zum Beispiel den Tourismus in einer Stadt. Oder auch zu sagen, okay, wir wollen hier ein Cluster haben für Biotechnologie, irgendwas, wo man denkt, okay, das ist die Industrie der Zukunft, da werden viele Arbeitsplätze entstehen und wir wollen die in unsere Region holen. Und genau diesen Aufschlag haben die Grünen jetzt mit Cannabis gemacht. Und das halte ich auch für sinnvoll. Das ist im Moment noch eher eine relativ kleine Industrie. Demnächst werden hoffentlich die ersten Lizenzen für den Anbau vergeben. Dann sind es 2, 3, 4 Firmen oder so. Aber es wird ein großer Bereich werden, wenn wir angucken, in Nordamerika der größte, am schnellsten wachsende Wirtschaftsbereich von allen, Tausende von Arbeitsplätzen entstehen. Und da jetzt schon mal an den regionalen Wettbewerb in Deutschland zu denken, ist sicherlich nicht das Dümmste, nicht die dümmste Idee von den Berliner Grünen. Mal sehen, ob sie sich damit durchsetzen können. Was noch wild durch die Presse ging, wieder diese Woche, mal wieder das Thema Cannabis und Psychosen. Gibt es mal wieder eine neue Studie dazu, die eben sagt, also insbesondere THC mit sehr hohen Wirkstoff, also Cannabis mit hohen THC-Gehalten, führt dazu, dass mehr Leute psychische Probleme kriegen. Da gab es viele Artikel dazu, unter anderem nehme ich jetzt mal einen in der Zeit. Die hat zum Beispiel erwähnt, dass es gar nicht so ganz klar ist, was zuerst passiert, nämlich der Cannabiskonsum oder die Psychose. Weil diese ganze Diskussion, die Studie, versucht ja irgendwie einem unterzujubeln, ja, Die Psychosen kommen vom Cannabiskonsum. Es kann aber ja genauso gut umgekehrt sein, dass Leute, die psychische Probleme haben, eher zum Cannabiskonsum neigen, weil sie sich damit irgendwie selbst therapieren wollen, weil sie den Eindruck haben, das tut ihnen gut, auch wenn das natürlich nicht immer der Fall ist, also oft nicht der Fall ist. Aber das ist ein Problem bei solchen Studien. Es gibt auch noch ein paar andere methodische Probleme, auf die uns Leute schon hingewiesen haben. Wieder mal, wie immer bei jeder Studie, findet man irgendwelche Details, die vielleicht nicht so toll sind. Was aber auch im Zeitartikel nicht erwähnt wird, ist, dass es gar nicht so sehr um hohe THC-Werte geht bei diesem Risiko, sondern um das Verhältnis von THC und CBD. CBD wirkt antipsychotisch, wirkt dem psychotischen Effekt von THC entgegen. Und problematisch sind die Sorten, die sehr hohe THC-Werte und in Kombination mit sehr niedrigen CBD-Werten haben. Das zum Beispiel wird im Artikel überhaupt nicht deutlich, ist aber ein ganz wichtiger Aspekt. Wie auch immer, es geht hier gar nicht darum, solche Studien wegzureden. Es ist relativ eindeutig, dass tatsächlich, wie stark, wie doll auch immer, Psychosen ausgelöst werden können durch Cannabiskonsum und dass der Verlauf negativ beeinflusst werden kann bei manchen Patienten durch Cannabiskonsum. Das muss man mal so sagen, das ist eins der schlimmsten Risiken von Cannabis. Betrifft nur einen sehr kleinen Teil der Menschen, also ungefähr 1-2% der Bevölkerung sind empfänglich für Psychosen, genetisch vorbelastet, bei denen bricht es irgendwann im Leben aus. Und bei denen kann Cannabis dazu führen, dass es früher losgeht, dass es einen schlechteren Verlauf nimmt. Das muss man immer mal wieder sagen. Und sicher kein Spaß für die Leute, die das betrifft, auch wenn es nicht so wahnsinnig viele sind. Deswegen haben wir als Hanfverband nichts dagegen, das auch immer mal wieder zu sagen. Allerdings ist natürlich auch der Punkt, dass Alkohol zum Beispiel auch Psychosen verursachen kann. Meistens später im Leben, aber wer jahrelang sehr viel trinkt, der hat halt irgendwann Alkoholdemenz und das ist unabhängig von irgendeiner Vorbelastung, die man möglicherweise hat. Jedenfalls ist dieses Risiko kein Grund, Cannabis verboten zu halten. Das Verbot hilft auch den Leuten nicht, die vielleicht psychische Probleme wegen Cannabis haben. Abgesehen davon hätte man ja im legalen Umfeld auch auf der Packung Wirkstoffangaben. Wie viel THC ist da drin, wie viel CBD ist da drin? Und ich denke, dass dann auch diese sehr THC-reichen, CBD-armen Sorten eher Marktanteile verlieren würden. Auf jeden Fall bei den Menschen, die diese Sorten nicht gut vertragen. Und jemand auf Facebook hat das schön kommentiert und gesagt, warum wird eigentlich nie drüber gesprochen, wie viele Cannabiskonsumenten eben nicht krank werden? Dann haben wir noch einen Punkt aus dem Bereich Boulevard sozusagen. In Bremen ist ein Hotel evakuiert worden. Alle Hotelgäste mussten das Hotel verlassen, weil die Rauchmelder angegangen sind, Riesenfeuerwehreinsatz und so weiter. Und da hat sich dann rausgestellt, das war ein Kifferduo, so stand es, glaube ich, in dem Artikel, die im Hotelzimmer geraucht haben und den Rauchmelder mit einer nassen Socke verdeckt haben. Also hier aus dem Bereich Fortbildung mit Georg sozusagen für alle, die auf die Idee kommen, im Hotelzimmer zu rauchen. Nasse Socken sind kein Schutz vor Rauchmeldern. Geht lieber eine Runde spazieren. Noch ganz kurz vor den Terminen. Es gibt eine neue DHV-Ortsgruppe in Bielefeld und wieder mit einem schönen Medienbericht, gleich der Aufschlag, gleich die Gründungsversammlung. Ein Radio-Interview gab es auch dazu. Wieder ein Beispiel dafür, dass es sich lohnt, mitzumachen vor Ort, dass man da Medien erreicht, die wir hier aus Berlin nicht unbedingt erreichen. Die Lokalredaktionen sind scharf auf solche Themen. Der erste Infostand der Gruppe ist schon geplant. Und die können sicherlich noch Mitstreiter gebrauchen, genauso wie alle anderen DHV-Ortsgruppen. Mitarbeiten lohnt sich da. Und damit komme ich zu den Terminen und fange erstmal mit einem Hinweis an, der eigentlich gar kein echter Termin ist, kein bestimmter jedenfalls, denn das Hanfmuseum hat eine Ausstellung eröffnet zum Thema 25 Jahre Gerichtsurteil Bundesverfassungsgericht zur Entkriminalisierung von Cannabiskonsumenten. Richtig entkriminalisiert sind sie immer noch nicht. Bis auf Weiteres könnt ihr im Berliner Hanfmuseum euch diese Ausstellung anschauen. Dann habe ich noch drei Termine und ich muss nochmal darauf zurückkommen. Wir sind im Moment personell schwach besetzt. Ich hoffe, da ist jetzt kein Termin bei von irgendeiner Ortsgruppe, der eigentlich stattfindet in den nächsten anderthalb Wochen. und hier nicht auftaucht. Wenn, dann bitte ich um Verzeihung, wird hoffentlich so schnell nicht wieder vorkommen. Aber folgende Termine habe ich, nämlich in Hamburg das Treffen der Ortsgruppe am 26. März. In Augsburg trifft sich die Ortsgruppe am 27. März. Und für uns ganz große Sache, International Cannabis Business Conference ICBC 2019 in Berlin. Eher eine Sache für Leute, die sich jobmäßig für diese ganze Branche interessieren, die irgendwie wirtschaftlich aktiv sind oder genug Geld auf der Kante haben, um einfach mal reinzuschnuppern und interessante Vorträge zu sehen. Ist sicherlich wesentlich hochpreisiger sozusagen als eine Consumer-Messe. Aber da sind eben auch die ganzen großen Konzerne da, alle, die irgendwie im Business unterwegs sind. Und es werden in der Konferenz sehr viele Themen besprochen, die eben diesen ganzen Wirtschaftsbereich betreffen. Insofern hochinteressant für uns, hochinteressante Gäste. Und wir sind ziemlich involviert mit Panels da, mit Teilnahme am Programm, mit einem fetten Infostand und so weiter. Also falls sich jemand von euch dahin verläuft, dann schaut doch mal vorbei beim Infostand des DHV. Und alle anderen bitte ich um Entschuldigung. Manche sagen, hey, ihr habt mit eurem Business-Kram teure Messen, teure Konferenzen und sowieso erzählt ihr mir, das interessiert mich nicht. Ja gut, dann hört halt mal kurz weg. Gibt ein paar Zuschauer, die interessiert es. Damit bin ich fertig für heute. Bitte euch, dieses Video zu liken, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Wir sehen uns wieder bei der Ausgabe 200. Jubiläum und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend.